Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Did you hear about Frontline?
Geography Frontline.
Hallo zusammen, Frontliner. Wie geht's euch heute? Episode 89 von Geography Frontline. So, über was sprechen wir heute? Also, Arbeitgeber-Uni steht auf jeden Fall heute auf unserer Agenda und außerdem noch ein bisschen was zu den Irrungen und Wirrungen der deutschen Fernsehlandschaft mit dem Thema Bangladesch. Der ein oder andere von euch wird es mitbekommen haben, ich hatte auf Facebook letzte Woche gepostet, dass ich irgendwie ein bisschen am deutschen Fernsehen verzweifle, beziehungsweise an der journalistischen Qualität in unserem Land. Vor allen Dingen in den visuellen Medien. Bei Print, da sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber auch nicht viel besser. Ich habe so das Gefühl, dass ich etwas verwöhnt aus England zurückgekommen bin, wo dann doch schon in der Times und auch im Guardian schon so eine ganz andere Qualität noch herrscht. Jedenfalls einfach mal so subjektiv gefühlt. Jedenfalls, anyway. Nachdem ich also in England morgens auch immer BBC, die Morning News oder das Äquivalent zum Morgenmagazin geschaut habe und da immer richtig gut über den Tag und die anstehenden Punkte auch, was so ansteht in Politik, Wirtschaft und so weiter informiert worden bin, habe ich jetzt morgens auch mal wieder angefangen, ins Morgenmagazin reinzugucken. Und also nicht jetzt bei Sat.1 oder so, sondern in der ARD und im ZDF. Und da ging es unter anderem um ein Thema über Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Fand ich ganz spannend, hört da mal rein.
Wollen Sie so leben mit einem Monatslohn? Einem Monatslohn von 35 Euro?
Nein, natürlich nicht. Wer will schon mit 35 Euro Monatslohn leben? Ja, okay, das ist also so der Teaser für die anstehende Geschichte jetzt. Es geht also um zwei Frauen, die aus Bangladesch, zwei Arbeiterinnen, die hierher gekommen sind und jetzt eine Deutschland-Tour machen, um aufzuklären über die Arbeitsbedingungen dort vor Ort.
Jasmin Begum aus Bangladesch ist mit ihrer Kollegin nach Hannover gekommen. Die Frauen suchen Kleidungsstücke, die sie selbst genäht haben.
Tja, denn es gibt in der Tat eine riesige Textilindustrie in Bangladesch. Ist ja auch nicht ganz unbekannt. Ist ja eins der Billiglohnländer, in denen vor allen Dingen kostengünstig produziert wird. Unter anderem eben in der Textilindustrie, beziehungsweise für die Textilindustrie. Und dazu...
Dhaka. Allein hier in der Hauptstadt von Bangladesch gibt es mehr als 4000 Textilfabriken. Das Land ist der zweitgrößte Textilexporteur der Welt.
Das ist doch mal eine Ansage. Okay, und wenn wir uns jetzt fragen, wer da arbeitet und wer vor allen Dingen auch die Auftraggeber sind, denn die Bangladeschi-Industrie produziert ja nicht für eigene nicht Endabnehmer, sondern für eigene Ketten, Marken, die dann ihre produzierten Textilien auf den Markt werfen.
Vor allem Frauen nähen hier, auch für deutsche Discounter.
Aha, also, es geht dann hauptsächlich um deutsche Discounter wie Lidl. Am Beispiel von Lidl wird hier ziemlich festgemacht. Natürlich ist es nicht so, dass die Leute dort für Discounter arbeiten, also für Lidl arbeiten, sondern natürlich für Firmen in Bangladesch. Dort sind die angestellt, das muss man ja klarstellen. Das kommt in dem Bericht auch überhaupt nicht raus. Ja, sieht so aus, als ob irgendwie... diese Discounter wie Lidl oder Aldi und so weiter, wie sie alle heißen, irgendwelche Außenhandelsposten da hätten, ja, irgendwelche Zweigstellen und würden da Leute arbeiten lassen. Quatsch, ist natürlich Quatsch. Es sind natürlich Zulieferbetriebe, ja, wissen wir doch. Und dort sind die Leute dann angestellt, die in Bangladesch die Textilien fertigen. Die hergestellten Produkte gehen aber natürlich unter anderem auch nach Deutschland. Allerdings, wie gesagt, das wird in dem Beitrag überhaupt nicht richtig rausgearbeitet und ich bin natürlich auch kein Freund von Produktion in Billiglohnländern mit dem Ziel der Gewinnmaximierung durch Senkung des Kostenfaktors Arbeit. Ja? Aber ganz so, wie es jetzt hier gesagt wird, ist es nicht.
unsere Discounter, aber auch die Moderiesen dort vor Ort die Löhne gnadenlos drücken, gibt es bei uns Produkte zu gnadenlos billigen Preisen, wie etwa ein T-Shirt für 2 Euro.
Tja, also, wegen der Discounter, die Discounter sind schuld. Jetzt kommt dann zum Ende des Beitrags noch der absolute Gag, dass nämlich die Arbeiterin, die eine von den beiden, die jetzt in Deutschland unterwegs ist, mehr Lohn von Lidl fordert.
Als erstes möchte ich einen angemessenen Grundlohn von Lidl, denn das, was wir Arbeiterinnen jetzt bekommen, das reicht überhaupt nicht zum Überleben in Dhaka.
Hallo? Tja, liebe Frau, ich weiß ja nicht, ob das falsch übersetzt wurde, aber natürlich, die arbeitet natürlich nicht für Lidl. Ist keine Lidl-Angestellte. Was ist denn das für eine Aussage? Also ich meine, es geht genauso weiter und auf dieser Basis dieser Aussagen wird danach noch ein Interview geführt. Das ist grausam. Grausamer Journalismus. Das ist überhaupt kein Journalismus. Das ist Boulevard. Billig gemacht. Woran liegt es, wenn wir jetzt mal richtig drüber sprechen? Woran liegt es, dass die Arbeitsbedingungen so sind, wie sie sind? Also, haben die Auftraggeber der Textilproduktion einen Anteil daran? Kann man ja mal fragen. Auftraggeber wären dann eben zum Beispiel Discounter, wie zum Beispiel Lidl. Es gibt, wenn man ein bisschen sich die Mühe macht, etwas zu recherchieren, und das kann man in einer halben Stunde machen, unter anderem die Clean Clothes Campaign, CCC. Die hat dazu im Jahr 2008, also relativ aktuell, eine Studie publiziert, über die es zusammenfassend heißt, die Preispolitik, die von Lidl verfolgt wird, übt auf die Zulieferer gewaltigen Druck aus und zwingt sie dazu, ihre Preise zu senken. Dieser Druck wird aus Sicht der CCC an weitere Zulieferer und an die Arbeiter in den Zulieferbetrieben weitergegeben. Die CCC fordert Lidl auf, durch sein Verhalten im Einkauf sicherzustellen, dass den Zulieferern ermöglicht wird, Arbeitsstandards einzuhalten. Den Link dazu zum Nachlesen des ganzen Berichts bzw. dieser Zusammenfassung über diese Studie stecke ich euch in die Shownotes. Das ist interessant. Also, es heißt hier, dass Lidl als Abnehmer, Großabnehmer, Druck ausübt auf seine Zulieferer, indem die sagen, okay, wir zahlen euch halt nur den und den Preis, ansonsten lassen wir einfach in einem anderen Land produzieren. Gibt's auch noch Länder, die vielleicht noch günstiger produzieren. Der Endabnehmer, also es könnte jetzt sein, okay, das ist jetzt ein Zulieferbetrieb, der jetzt vielleicht die fertigen Hemden an Lidl liefert. Sagen wir mal. Und der hat vielleicht wiederum Zulieferbetriebe, wo vielleicht Knöpfe geliefert werden und das Garn und vielleicht einzelne Hemdärmel oder Kragen oder schlag mich tot. Und wenn dann da schon der Druck so extrem auf die Kosten geht und das dann weitergegeben wird, dann bleibt natürlich am Ende bei dem einzelnen Arbeiter nicht mehr sehr viel übrig. Dann sind wir dann irgendwann bei 35 Euro im Monat an Gewinn oder Verdienst vielmehr. Wobei man natürlich auch, und das wird auch nicht in dem Beitrag gemacht, mal drüber reden muss, wie überhaupt die Lebenshaltungskosten sind in Bangladesch. Ich meine, 35 Euro in Deutschland überlebe ich vielleicht irgendwie, naja, eine knappe Woche, aber dann ist auch gut. Oder? Mehr? Weniger? In Bangladesch, heißt es zumindest im Beitrag, geht's dann gerade so mit Familie und 2 Kindern. Naja, gut, also andere Verhältnisse. Aber viel ist es trotzdem anscheinend nicht. Und bräuchte man aber mal einen Vergleich dazu, einen gescheiten. So, also, und jetzt ist die Aufforderung, und da können wir darüber diskutieren, ist das realistisch, dass um überhaupt sicherzustellen, dass irgendwelche Arbeitsstandards, minimal Arbeitsstandards eingehalten werden, dass das davon abhängig ist, wie Lidl einkauft. Das würde im Umkehrschluss heißen, Lidl sagt, okay, ich gebe euch jetzt nicht irgendwie pro Hemd 5 Cent, sondern ich gebe euch pro Hemd vielleicht 20 Cent und damit könnt ihr dann aber bitte sicherstellen, dass die Leute auch gescheiter arbeiten. Passiert das dann? Ich weiß ja nicht, Frontliner. Das klingt mir ein bisschen billig. Im wahrsten Sinne des Wortes. In der Studie selbst, wenn man da mal reinliest, auch das PDF stecke ich euch in die Shownotes, ist ein richtig langer Report. Da wird dann ganz allgemein auf die Problematik hingewiesen. Da heißt es nämlich, vor dem Hintergrund der aktuellen weltweiten Rahmenbedingungen für Lohnarbeit findet sich ein bemerkenswertes Beispiel für grenzüberschreitende Kooperation von Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften in der Arbeit der Kampagne für saubere Kleidung. Also das ist diese CCC. Die 1990 in den Niederlanden gegründete Kampagne für saubere Kleidung, also Clean Clothes Campaign, engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie weltweit. Ist eine spannende Geschichte. Kampagne für saubere Kleidung, also diese Studie, wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl und Kick? Eine Studie über die Einkaufspraktiken der Discounter Lidl und Kick und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen bei den Lieferanten in Bangladesch, erschienen in Berlin. Den Link zum Volltext-Download stecke ich euch in die Shownotes. Guckt da rein, ist wirklich richtig interessant. Aber jetzt nochmal zurück zu den Arbeitsbedingungen. Werden die jetzt zwingend durch den Auftraggeber, durch einen Auftraggeber wie Lidl, diktiert? Oder nicht? Was meinten ihr dazu? Wir machen eine Quick-Vote und fragen, Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Verantwortlich ist A. Das Land Bangladesch, könnte auch sein, ne? Politischen Rahmenbedingungen, die dazugehören für die wirtschaftliche Situation. B. Die Arbeitgeber, also Arbeitgeber im Land, die dort die Arbeiter angestellt haben. C. Die Auftraggeber, und damit sind dann jetzt so Discounter wie Lidl gemeint. D. Die Arbeiter selbst, die sind ja auch gewissermaßen organisiert oder nicht organisiert, lassen sich das gefallen. Oder eine andere Meinung. Und wenn ihr neu bei der Show seid, das erste Mal Frontline hört und es nicht wisst, diese Quickvote findet ihr auf der aktuellen Episodenseite, das heißt auf geography.de, dort in der Unterpage Frontline und da auf der aktuellen Episodenseite eben jetzt heute auf 89. Wenn ihr da draufklickt, findet ihr alle Shownotes, also alle Links, wie zum Beispiel jetzt hier der Link zum PDF der Studie, aber auch einen kleinen Kasten, ein Quickvote-Fenster, wo ihr diese Antwortmöglichkeiten findet. In einem Dropdown-Menü könnt ihr einfach mit einem Klick draufgehen und eure Meinung somit kundtun. Und wir haben dann ein Voting-System, bei dem man sogar noch, wenn man das Endergebnis, das vorläufige angezeigt bekommt, seine eigene Meinung abgeben kann. Das könnt ihr auch noch machen, da ein paar Worte reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch das für alle diejenigen, die es nicht wissen und neu bei Frontline sind, das Ganze telefonisch machen. Ihr könnt telefonisch eure Meinung dazu hinterlassen. Sagen wir, ihr habt jetzt gevotet und sagt, Arbeitsbedingungen in Bangladesch, verantwortlich sind die Arbeiter. Und wenn ihr das nochmal ausführen wollt, dann nehmt ihr einfach euren Telefonhörer oder macht Skype auf und wählt die 0611 150 99 60. Und da könnt ihr dann auf der Voicemail von Frontline nach einem kurzen Ansagetext und dem Piep-Ton eure Meinung hinterlassen. Das Ganze kommt bei mir als MP3 an und ich kann es in der nächsten Show abspielen. Ist eigentlich eine ziemlich coole Möglichkeit, miteinander zu reden. Also macht davon Gebrauch und beantwortet mir die Frage, Arbeitsbedingungen in Bangladesch verantwortlich ist. Und während ihr euch darüber Gedanken macht, wem ihr es denn jetzt in die Schuhe schieben wollt, hören wir uns ein bisschen was an. Ein Song von Oh Yeah, so heißt die Band. Und der Song heißt Discount Sugar Daddy.
Discount sugar daddy, you got a Cuban clipper. Come Sugar Daddy.
Das rockt, oder? Oh yeah! So heißt die Band und der Song heißt Discount Sugar Daddy. Ohne Album, das Lied gibt's einfach so. Zum Anhören auf music.mevio.com. In iTunes nicht, bei YouTube nicht. Ich hab gesucht, aber irgendwie, das rockt richtig. Finde ich klasse. Oh yeah, Discount Sugar Daddy. Gute Laune. Danke, Discounter. Also, sprechen wir doch mal über, hieß die Quickvote. Letztes Mal, sprechen wir doch mal über. Und das Endergebnis hat ausgesagt, wir sprechen mal über Arbeitgeber-Uni. Also, tun wir das. Es gibt dazu einige Artikel, die die Thematik ganz gut beschreiben. Allerdings ein bisschen einseitig. Na, dazu komme ich jetzt gleich. Johannes hat geschrieben auf Facebook. Mir wurde vor kurzem ein sehr interessantes Interview mit dem Titel »Soll ich in die Wissenschaft oder ist das eine Sackgasse?« vorgestellt. Ich würde mich freuen, wenn dieses Thema in einer der nächsten Episoden mal zur Sprache kommt. Themen sind unter anderem Templiner Manifest, Wissenschaftszeitvertragsgesetz, tolles Wort, und der Vergleich zu anderen Ländern. Vielleicht könnten sich auch mal andere Dozenten zu diesem Thema mal zu Wort melden. Ich würde mich über große Resonanz sehr freuen, da ich auch in die Wissenschaft möchte, die Arbeitsbedingungen aber leider nicht optimal aussehen. Tja, die anderen Dozenten dazu würde ich auch gern mal hören. Würde ich sagen, mal schauen, also wen ich dazu noch auftreiben kann, mal schauen, Frontliner. Wer von euch lehrt denn an der Uni? Gibt's irgendjemanden, der gerade zuhört, zufällig, und an der Uni einen Vertrag hat? Und vielleicht kann er dazu was erklären, aus der Innenperspektive, was beitragen. Vielleicht ist auch ein Lehrauftrag einfach, ein Zeitvertrag, unbefristet, befristet, völlig egal. Schickt mir eure Meinung dazu. Ein kurzes Statement vielleicht mit diesen Fragen. Lohnt sich das Ganze oder nicht? An comment@geography.de oder noch besser, sprecht auf die Voicemail auf die 0611 150 99 60. Derweil werde ich euch mal an meiner Perspektive teilhaben lassen, an meiner eigenen subjektiven Meinung, die anders aussehen wird als die von eigentlich allen anderen wahrscheinlich, weil jeder ja irgendwie so subjektiv unterwegs ist, wie das immer so ist. Also gucken wir mal, Süddeutsche Zeitung. Wer sein Leben lang Wissenschaftler bleiben will, tut sich bisweilen schwer. An den Hochschulen gibt's fast nur befristete Stellen, heißt es dort. Den Link zum Artikel stecke ich euch in die Shownotes. Also, darum geht's in dem ganzen Artikel, beziehungsweise in diesem Interview, um die befristeten Stellen. Und ich sag dazu mal, naja, ja und nein, gibt's nur, fast nur befristete Stellen. In der Tat. Überwiegend eher befristet. Allerdings gibt's natürlich auch einige unbefristete, zum Beispiel die ganzen Professuren. Natürlich, die Lehrstühle sind unbefristet. Aber auch einige andere Stellen im Mittelbau. Mittelbau, ne, der wissenschaftliche, sind also alle diejenigen, die an der Universität mit wissenschaftlichen oder auch nicht zwingend wissenschaftlicher Qualifikationsstelle ausgestattet sind. Laborarbeiten gehören auch dazu, zum Beispiel andere verwaltungstechnische Sachen, aber jetzt kein Sekretariat zum Beispiel oder Materialwirtschaft, das passt nicht. Aber ansonsten die wissenschaftlichen Qualifikationsstellen und wissenschaftliches Personal, so besser gesagt, das ist der Mittelbau, der akademische. Und da gibt es auch unbefristete Stellen. Nicht mehr ganz so viele wie früher, aber so ist es. Auf der anderen Seite gesagt, also wenn man jetzt sagt, das ist so schlimm, können wir mal fragen, was bedeuten eigentlich oder bringen eigentlich unbefristete Stellen mit sich? Tja, Dozenten, die sich auf ihrer unbefristeten Stelle ausruhen, wenn ich die nämlich habe meinen Beamtenstatus, man kriegt mich da nicht weg, ist es schwierig, mich noch zu motivieren, oder? Also weniger Druck, um produktiv zu arbeiten. Klar. Erhöht sich der Stressfaktor, wenn ich weiß, dass ich in 1,5 Jahren, in einem Jahr, in einem halben Jahr potenziell arbeitslos bin. Aber auf der anderen Seite sage ich mal ganz produktiv, wenn du gut bist, dann wird das auch erkannt. Meine Meinung. Was soll ich auch sagen? Ich habe selbst eine befristete Stelle. Also positiv denken. Positiv denken ist angesagt. Man kann das eben auch anders sehen, dass eine unbefristete Stelle eine Chance ist. Aber es gibt noch andere Punkte, über die man sprechen kann beim Arbeitgeber Uni. Zeit Online hat einen ziemlich ausführlichen Bericht auf 5, 6 Unterseiten auf ihrer Webseite. Die 5 Verbote ist die Überschrift Und Unterüberschrift in der Wissenschaft Karriere zu machen ist nicht einfach, umso wichtiger ist es, ein paar Regeln zu beachten. Super, wenn ich die alle beachte, kann ich an der Uni bleiben. Okay, gucke ich mal rein. Erster Tipp, nur keine Schüchternheit. Absolutes Verbot, ja, schüchtern zu sein. Das heißt hier Kongresse, Tagungen soll man besuchen, das ist klar, sehr wichtig. Netzwerk aufbauen, sowieso wichtig. Machen wir auch hier in diesem Podcast. Ist kein Witz. Wir diskutieren ja miteinander. Und diejenigen, die häufig was posten, die kennt man doch mit der Zeit. Ist das nicht so? Wie geht's euch, Frontliner, wenn ihr die Show hört? Und schlecht kann das doch nicht sein, wenn man sich hier, auch hier bei Frontline von dir zu Wort meldet. Also Georg, Thomas, Judith, Steffen, Daniela, Johannes, Jan und wie ihr alle heißt. Eure Namen habe ich zumindest schon mal gehört. Und die Frontliner auch, die regelmäßig dabei sind. Das ist doch gut so. Also, sich vernetzen ist wichtig. Zweitens, was ist verboten? Wer Heimweh hat, verliert. Ja, sehe ich auch so. Wenn für mich nur eine Uni in Frage kommt, ich bin jetzt in Mainz und will in Mainz bleiben, weil Mainz mein Lebensmittelpunkt ist und ich will nicht weg, dann wird's schon sehr schwer. Ich würde nicht sagen, dass der Wechsel direkt nach dem Studium stattfinden muss oder schon zum Beispiel direkt zum Beispiel nach dem Bachelor, dann zum Master hin. Aber bei der Suche nach einer Stelle, vielleicht sogar einer unbefristeten, sollte man nicht so wählerisch sein, was den Ort dann betrifft. Wenn ich also die Möglichkeit habe, für immer und ewig, unbefristet also, in Erfurt an der Uni zu arbeiten, dann muss ich da halt hinziehen. Auch das Ausland kann eine Option sein. Und auf der anderen Seite nicht nur eine Option, um zu arbeiten oder auch mal befristet wenigstens zu arbeiten, sondern auch einfach mal dieses woanders gewesen zu sein. Das kann zumindest in der eigenen Biografie bei der nächsten Bewerbung sich nur positiv auswirken. Außerdem gibt's wieder mehr Input. Ihr kriegt frische Ideen, neue Gesichter seht ihr und also Uniwechsel würde ich sagen, klares Ja. Dritter Punkt. Nicht nur auf die Wissenschaft setzen. Ja, eine Option zur Wissenschaft in der Schublade haben. Ich weiß nicht. Würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Okay, ist immer nicht so schlecht, ja. Es funktioniert bei mir jetzt auch. Durch das Podcasten bin ich zum Sprechen gekommen und produziere zum Beispiel ab und an auch außerhalb von Frontline und der Uni etwas, indem ich in anderen Podcasts spreche oder eben Sprecherrollen habe. Mein Gott, gut, aber das muss nicht so festgelegt werden, ja, von vornherein. Ihr müsst natürlich absprechen, nicht, dass ihr einen Nebenjob habt und der Arbeitgeber Uni weiß nichts davon, das ist ganz, ganz übel, aber zwingend notwendig finde ich das nicht. Es ist vielleicht ein bisschen beruhigend, wenn man sowas in der Hinterhand hat und denkt, okay, falle ich nicht komplett auf dem Hosenboden, wenn gar nichts mehr geht in der Uni. Aber den Fokus voll auf die universitäre Karriere zu legen, das finde ich eigentlich absolut vertretbar. Oder auch wirklich einen sehr, sehr guten Standpunkt zu sagen, okay, da haue ich dann halt zu 100% voll rein, häng mich voll rein und so make it happen. Bin ich indifferent bei dem Punkt, muss ich sagen. Rechtzeitig aussteigen, der vierte von fünf Punkten oder das Verbot, man sollte nicht ewig dabei bleiben, laut Zeit Online. Rechtzeitig aussteigen, das gibt's für mich nicht. Klar kann man sagen, wenn ich Ende 30 bin oder Anfang 40 und noch keine Dauerstelle habe, dann lasse ich sein. Muss ich aber nicht. Also das ist, wie ich meine, wirklich auch hochgradig subjektiv. Wenn es eben dein Ding ist zu lernen, zu lehren, zu lernen, zu forschen, einfach an der Uni zu arbeiten, dann würde ich das nicht wegwerfen, nur weil ich Zeitdruck verspüre oder potenziell Zeitdruck da ist, weil ich gesellschaftlich schon zu alt bin. Aber da gilt dann wieder was, was sich auch auf die Zeitverträge anwenden lässt, ja? Wenn du Sicherheiten willst und es nicht abwarten kannst, dann ist der Job an der Uni nichts für dich. Meine Meinung. Und letztlich, sein eigener Chef werden, stellt die Zeit Online jetzt mal hier in den Raum. Naja, nette Idee. Wenn es an der Uni nichts wird, dann mache ich mich einfach selbstständig. Aber mal ganz realistisch gesehen, Leute. Eine Idee zu haben ist eine Sache. Die aber in ein funktionierendes Geschäftsmodell umzuwandeln, ist doch eine ganz, ganz andere. Also das sehe ich eher als, nett gesagt, als theoretische Möglichkeit. Und nicht als Handlungsanleitung. Also, was bleibt? Fassen wir das mal zusammen. Über eins haben wir neben den Unsicherheiten, und das waren jetzt, ist euch das aufgefallen, nur Unsicherheiten und gut gemeinte Tipps. Es gibt noch etwas, über was wir gar nicht gesprochen haben, und zwar über die Vorteile. Ich zähle mal ein paar auf, die mir so einfallen spontan. Man kann lehren und anderen Menschen was beibringen, was vermitteln, mit auf den Weg geben, ein bisschen die Loch prägen. Das finde ich extrem gewinnbringend, ganz tolle Sache. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß an dem Job. Zweitens, man kann eigene Forschungen betreiben, manchmal auch ein bisschen mit schrägen Ideen, warum nicht? Das ist doch eine super Möglichkeit, sich kreativ zu verwirklichen. Klasse, Riesenvorteil, kann man nicht in jedem Job sagen. Dann drittens, man kann sich mit Theorien, Modellen, Menschen und Meinungen auseinandersetzen, muss das sogar. Damit bleibst du fit im Geist, ja, und bekommst eine Chance, über den Tellerrand deiner eigenen Vorstellung zu gucken. Klasse. Vierter Vorteil. Gerade in der Geografie kriegst du durch Exkursionen, Projektstudien, Forschungsreisen und so weiter einen guten, intensiven Blick auf die Welt und in die Welt. Und, naja, kommst halt mal raus. Ist nicht so schlecht. Also ich fand's in England gerade ziemlich gut. Darüber übrigens nächstens auch mal wieder mehr. Und letzter Punkt, der mir einfällt, ganz aktuell für mich gerade, für die Familienplanung, finde ich das persönlich auch nicht so übel. Mein Sohn ist ja gerade zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit auf die Welt gekommen. Klasse, ja, Dozentenkind, hat genau gewusst, vorlesungsfreie Zeit, hat Papa Zeit, also komme ich auf die Welt. Und ich habe einen großen Teil meiner ganzen Arbeit zu Hause machen können, Homeoffice. Klar, sind keine Studierenden da, jedenfalls nicht so viele, die betreut werden müssen. Und die Forschungsarbeiten und Verwaltung kann man auch am heimischen Rechner mal machen. Ganz ehrlich, nach 2 Wochen schon wieder morgens aus dem Haus zu gehen und dann bis abends aus dem Haus zu sein und stattdessen aber jetzt sein Kind in den ersten Monaten begleiten zu können, das ist unbezahlbar. Fazit. Gibt's vielleicht gar keins. Lass uns doch mal versuchen, die ein oder andere Meinung dazu noch zu sammeln. Vielleicht macht ihr ein Interview mit einem Dozenten von euch oder einer Dozentin. Und fragt sie dazu aus, was macht das aus? Karriere, Universität? Haben sie sich das immer vorgestellt? Was in der Hinterhand gehabt sonst noch? Läuft vielleicht noch so ein bisschen das Ganze zweigleisig? Gibt's eine Deadline, an die raus wollen? Wie ist es familienverträglich zum Beispiel? Wie sieht's aus mit einem Wohnort, Standortwechsel? Teilnahme an Tagungen, Kongressen? Oder wenn ihr an der Uni arbeitet, berichtet selbst hier in der Show von euren Einschätzungen zum Thema. Arbeitgeber, Universität. Ha, wir kommen zu einer Kategorie, die sie uns seit einigen Episoden beschäftigt. What's that sound? Die auditive Sensibilisierung unseres Forscherblicks. Nicht nur gucken, sondern auch zuhören ist wichtig, um möglichst viel wahrzunehmen und daraus dann seine eigenen Forschungsfragen vielleicht abzuleiten. Letzte Episode, hatten wir folgenden Sound, in den ihr mal reinhören solltet. Und? Habt ihr es erkannt? Ich habe dazu eine Anmerkung bekommen von Georg Graf, der schreibt, hallo Thorsten, zum Thema What's That Sound, hat noch ein paar andere Sachen geschrieben, aber jetzt dazu speziell zu demjenigen vor 2 Episoden. Er sagte, das war nicht nur eine Autotür, hatte ich aufgelöst, da war vorher auch noch eine Handbremse. Ah, clever. Da. Gut, aber der neue Sound jetzt, den ich eben eingespielt habe, das klang sehr britisch. The Tube, sagt er. Also die U-Bahn. Gruß, Georg Graf. Das war die Tube? Nee, knapp, Georg. War zwar in London, aber nicht die Tube. Das war ein Krankenwagen im Straßenverkehr. Durch einen Kreisel, linksrum abgebogen, fahren ja falsch rum da auf der Insel, vorm Buckingham Palace. Also ein Krankenwagen, also ein Warnsignal. Und auch heute gibt's wieder was zu hören. Bisschen aus einer anderen Ecke. Hört da mal rein. Habt ihr's erkannt? Ich spiel's euch nochmal vor. Wer von euch eine Vorstellung dazu hat, was er da gerade gehört hat, schickt mir doch einfach an comment@geography.de die vermeintliche Auflösung. Oder ihr sprecht mir ganz kurz auf die Voicemail, würde ich mich echt drüber freuen. Einfach mal kurz. Hi Thorsten, ich glaube, im letzten What That Sound klang das Ganze nach und dann sagt er es einfach. Wäre doch gut. Und dann viele Grüße. Euer Name. Ja, also das lösen wir nächste Woche auf. Und was bleibt jetzt noch übrig in der Show? Ankündigungen. Und nachdem ich in der letzten Episode euch eine Tagung angekündigt habe, die noch ein paar Wochen, Monate Zeit hat, die im Januar stattfindet in Erlangen, das war die neue Kulturgeografie 8, auch diesmal wieder etwas ein bisschen in 2011 hineingeblickt, damit ihr die Möglichkeit habt, falls ihr wollt, euch frühzeitig das Ganze in den Kalender einzutragen, vielleicht sogar ein Paper einzusenden, dann also aktiv, nicht nur zu diskutieren, sondern einen Vortrag zu halten. Da gibt es eine Tagung am 31. März bis 2. April. Das liegt in der vorlesungsfreien Zeit, sollte also, wenn ihr nicht gerade an Praktika seid oder auf Exkursionen, ganz gut passen. Da gibt es eine Tagung in Frankfurt am Main. Und zwar trägt die den Titel Das Visuelle in der Praxis geografischer Vermittlung. Finde ich sehr, sehr interessant, gerade jetzt auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir in Mainz ja Mediengeografie machen, das Visuelle in der Praxis geografische Vermittlung. Den Link zum Call for Papers stecke ich euch in die Shownotes. Da heißt es unter anderem, Bilder bestimmen, bemerkt und unbemerkt, unser tägliches Handeln und unsere Vorstellungswelten. Gleichzeitig ist der Umgang mit visuellen Eindrücken keine Kulturtechnik, die wie Lesen und Schreiben in formalisierten Bildungszusammenhängen vermittelt wird. Vielmehr wird das Sehen primär informell und intuitiv erlernt. Mhm. Vielleicht kann man da geteilter Meinung sein zu der Thematik. Zu dieser Aussage klingt auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Wenn ihr jetzt dran denkt, bei What's That Sound hatten wir es eben gerade mit der auditiven Prägung. Und hier ja auch schon immer angesprochen, dass es eher eine visuelle wahrnehmungsorientierte Gesellschaft ist, ja, in der wir unterwegs sind. Also wir sind hochgradig visuell affiziert von unserer Umgebung und nicht so sehr auditiv. Und aber genau darum geht's dann eben in dieser Tagung. Wenn ihr dazu was beitragen wollt, einfach hinfahren, mitdiskutieren. Frankfurt in der Mitte unseres Landes. Dann macht das, klingt ganz interessant. 31. März bis 2. April. Ich selbst würde echt gern hinfahren, aber ich bin wahrscheinlich auf nächster Exkursion auf Malta. Ha, wieder so ein Vorteil vom Arbeiten an der Uni. Aber nächste Episode bin ich auf jeden Fall noch hier. Dann ist Episode 90. Okay, dann noch 10 weiter und dann sind wir bei 100. Wow, es wird ja richtig spannend. Also, wir hören uns wieder in Episode 90, Frontliner. Macht's gut. Sendet mir eure Kommentare an comment@geography.de oder sprecht auf die Voicemail. Es bleibt auf jeden Fall spannend und es gibt reichlich zu diskutieren. Bis nächste Episode. Macht's gut. Nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.